ist der ICF Basel Podcast.
Danke. Das setzt mich jetzt schon fast ein bisschen unter Druck, gell? Aber ich habe vorher oder schon heute Morgen habe ich den Manuel gefragt, gell? Manuel, darf ich dann wieder mal ein bisschen fies sein zu dir? Ich bin so gerne fies, ein bisschen zum Manuel. Und dann hat er gesagt, ja, wieder Gäckeli, gell? Dann gesagt, nein, nicht Gäckeli, gell? Wieder ein bisschen etwas anderes. Und jetzt ist er so nett gewesen zu mir. Jetzt hat er so liebe Sachen gesagt. Jetzt fällt es mir natürlich total schwer, fies sein zu ihm. Aber wenn ihr es wollt, dann bin ich. Ja. Es kommt aber noch nicht gerade. Wir müssen noch ein bisschen warten. Bald. Also wir sind ja in dieser Serie Montag bis Freitag und wir beschäftigen uns mit dem Thema Arbeit. Und heute wollen wir uns mit einer ganz besonderen Seite vom Thema von der Arbeit beschäftigen. Mit dem Gegenstück von der Arbeit. Der Titel von dieser Predigt heisst Arbeit und Freizeit. Und ich möchte mit dir heute Morgen nicht ein neues Hobby finden. Ich möchte nicht finden, ob du vielleicht eher zu Boxen passest oder ob echt doch Aerobics etwas für dich wäre. Oder Töpfern. Vor ein paar Wochen haben wir den Manuel, die einen von uns, gesehen auf dieser Bühne, mit welcher Inbrunst und mit welchem Gespür er dort Ton auf dieser Bühne bearbeitet hat. Und die Kunstwerke, die da dabei entstanden sind, das hat mich so inspiriert. Und ich habe gedacht, Töpfern, das wird mich glücklich machen. Manuel, danke vielmals. Du hast meinen Horizont erweitert. Nein, wirklich, es war eine super Predigt gewesen, auch mit dem Töpfern. Aber es hat mein Leben verändert. Danke, Manuel. Nein, in der Bibel begegnen wir erstaunlich schnell dem Gegenstück von der Arbeit. Im 1. Mose wird beschrieben, wie Gott die Welt erschaffen hat. Jeden Tag macht er etwas. Jeden Tag schafft er. Am ersten Tag hat er das Licht gemacht. Dann hat er das Licht von der Dunkelheit getrennt. Und dann hat er dem Licht einen guten Namen gegeben. Tag. Und Dunkelheit hat er auch einen guten Namen gefunden. Nacht. Dann hat er das Ganze angeschaut und hat gefunden, doch, das ist gut. Und dann, ganz ehrlich, als ich das in der Vorbereitungszeit wieder einmal gelesen habe, habe ich gedacht, du, ist das alles, was Gott an diesem ersten Tag gemacht hat? Ich meine, wenn ich Gott wäre und ich müsste ein einziges Wort sagen und das würde einfach passieren, weißt, ich wäre wahrscheinlich so geflasht von dem Ganzen, dass ich würde sofort zum Heiligen Geist gehen und sagen, schau mal, ich habe da so ein Projekt, Erden, und dann mache ich Wasser und Land und Tag und Nacht und dann mache ich so Berge und Täler und in den Tälern hat es ganz viel Wald und Gebüsch und Tiere und die stinken und machen. Und ich würde anfangen und ich würde nicht mehr aufhören. Ich würde so richtig, richtig loslegen. Und in der Bibel heisst es einfach, 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag, war vergangen. Nach gerade mal 5 Vers findet Gott so, es ist gut. Ich mache jetzt Feierabend. Ich mache morgen weiter. Und so macht der Allmächtige, der macht der Starke, der macht der Gott, der mit einem Wort Leben erschaffen kann, macht jeden Tag etwas. Jeden Tag schafft er. Und jeden Tag schaut er an, was er gemacht hat und findet, es ist gut. Hört auf und macht am nächsten Tag weiter. Und nach 6 Tagen schaut er alles noch einmal an und findet, es ist sehr gut. Und dann kommt etwas, was für uns inzwischen ganz alltäglich ist, ganz normal ist. Aber eigentlich ist es etwas ganz Erstaunliches. Der Allmächtige, der grosse Gott, der starke Gott sagt, mein Werk ist vollendet und jetzt ruhe ich aus von meiner Arbeit. Und die Bibelausleger, die sind sich relativ einig, dass Gott nicht hat müssen von seiner Arbeit ausruhen, weil er so unglaublich müde gsi ist. Sondern, dass er den Menschen, dass er dir und mir wie so ein Vorbild für einen gesunden Lebensrhythmus hat willen geben. dass er uns in dem innen ein Vorbild ist. Er macht von Anfang an klar, schau, du Mensch, du brauchst einen gesunden Rhythmus. Und ich mache dir gerade vor, damit du weißt, wie es geht. Und so gibt Gott im 2. Mose ganz offiziell am Volk Israel das 4. Gebot. Und er sagt, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das hebräische Verb Sabbat bedeutet aufhören oder Ruhe von etwas. Und das Nomen Sabbat bedeutet Ruhe oder Viertig. 6 Tage arbeiten und der 7. Tag ist ein Tag für die Ruhe. Und das hat für alle gegolten, das muss man sich mal vorstellen. Das hat für Sklaven gegolten. Das hat für Fremdlinge gegolten in diesem Land. Das hat sogar für Tiere gegolten. Die hinterletzte Kuh, der letzte Gückel. Nicht schaffen. Es ist Ruhe. Der Sabbat war ein Tag, ein Freudentag. Ein Tag, wo man teilhaben konnte an der Ruhe von Gott. Und weil nach der Überzeugung der Rabbiner der Sabbat so unglaublich wichtig war, haben sie auch so einen unglaublichen Katalog um den Sabbat aufbauen, mit ganz vielen Bestimmungen, die man muss einhalten, und ganz, ganz vielen Verboten, was man ja nicht darf machen an diesem Sabbat. In der Halacha, so heisst das jüdische Gesetz und Regelwerk für den Alltag, in der Halacha ist der Sabbat bis ins kleinste Detail innen geregelt. Und weil das dann eben gar nicht mehr einhaltbar gewesen ist, haben sie angefangen, die unglaublichsten Tricks herauszufinden, wie sie dann jetzt die Verbote und die Bestimmungen eben umgehen können. Und so ist das heute noch bei den orthodoxen Juden. Zum Beispiel, als ein kleines Beispiel, ist es verboten, am Sabbat einen Knopf oder eine Taste aktiv zu drücken. Weil es aber wahnsinnig praktisch ist, wenn man einen Lift hat, wenn man im 10. oder im 15. Stock hat und 2, 3, 4 kleine Kinder hat, aber man eigentlich für so einen Lift müsste eben drücken, dass der kommt und dass der aufgeht, gibt's extra einen Sabbatlift. Und der Sabbatlift macht nichts anderes, als den ganzen liebelangen Tag rauf und runterfahren und bei jedem Stock geht die Türen auf, geht die Türen zu. 1 rauf, Türen auf und Türen zu. Und dann wartest du halt ein bisschen länger. Aber irgendwann kommt der Lift. Und irgendwann geht die Türen auf und du steigst ein und die Türen geht zu. Aber ich habe keinen Knopf drücken. Sicher nicht. Nein, am Sabbat würde ich nie einen Knopf drücken. Nein, sicher nicht. Und wir sitzen vielleicht da und denken, ja, yeah, also, wie kann man nur? Wie kann man nur so etwas machen? Ich meine, das ist doch weit davon entfernt von dem Sinn und von dem Zweck von dem Sabbat. Ich meine, es geht doch darum, dass man Gott ehrt, dass man Gott feiert. Es geht darum, dass man aufhört von der Arbeit, dass man ruht von der Arbeit, dass man Teil hat an der Ruhe von Gott. Wie kann man nur? Ich meine, wir machen das viel, viel besser. Wir haben sogar 2 Tage frei. Und in diesen 2 Tagen da haben wir einen Saustress. Oder in diesen 2 Tagen dürfen wir also vermischen. Wir sind so ganz, ganz grosse Meister im Vermischen geworden. Wir ruhen ein bisschen, aber wir schaffen auch noch ein bisschen. Ganz bisschen. Ein kleines SMS. Ein E-Mail. Und ich bin am Morgen beim Brunch mit der Familie, aber ich schaue nur noch schnell, was der Chef geschrieben hat. Und es wird so ein undefinierbares, so ein Knüngel, so ein Ruhe-Arbeitshybrid. Aber er funktioniert nicht. Im Jahr 2016 ist eine neue deutsche Studie über die ständige Erreichbarkeit von Arbeitnehmern veröffentlicht worden. Etwa 1/5 der Befragten hat angegeben, dass sie durch die ständige Erreichbarkeit durch Handy, durch E-Mail, durch weiss nicht was, in ihrem Schlaf und ihren Erholungszeiten beeinträchtigt sind. Etwa 1/3 fühlt sich im Familienleben und bei Freizeitaktivitäten während der Woche und am Wochenende gestört. Die Studie kommt zum Schluss, dass die ständige Erreichbarkeit einerseits genervte Familien und Partner und andererseits gesundheitliche Folgen bringt. Die ständige Erreichbarkeit verkürzt oder unterbricht unsere Erholungszeiten. Der Abstand zwischen Schaffen und nächtlicher Ruhe wird immer schmaler. Und all das kann zu stressbedingten Gesundheitsbeschwerden wie Bluthochdruck oder vor allem auch psychische Beschwerden wie Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Burnout, Depressionen und so weiter und so fort führen. Und spannend habe ich gefunden, dass nicht nur das Handy-Läuten an sich oder das Blingen vom E-Mail an sich den Stress bringt, sondern vielmehr schon das Wissen oder das Warten auf das Läuten. Einer der Forschenden hat gesagt, schon das Wissen, dass jederzeit ein Anruf oder eine Mail kommen könnte, ist eine Belastung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Sinn und der Zweck von diesem Sabbat gerade heute in unserer Zeit hochaktuell und wichtig ist. Und darum ist der erste, ganz einfache, ganz simple Punkt, halt deinen Sabbat. Schaff dir einen wirklichen Ruhetag in der Woche. Und ich denke, Gott ist uns nicht nur ein Vorbild im grossen Ruhetag, sondern er ist uns auch ein Vorbild im Feierabend. Weil auch der Feierabend, der ist für uns, der ist für unsere Beziehungen, für unsere Familien wichtig. Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen und er hat den 7. Tag geruht. Aber er hat jeden Abend aufgehört und hat am nächsten Tag weitergemacht. Wir brauchen unsere Ruhezeiten. Wir brauchen unseren Feierabend. Wir brauchen unsere Ruhetage. Und wie trennst du so Arbeit von Ruhezeit? Wie trennst du vielleicht Familienarbeit von Familienzeit? Das ist nicht immer ganz einfach. Und das Gute an so einer Predigtvorbereitung ist ja dann immer, man muss sich immer selber auch ein bisschen anschauen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, so über mich selber nachzudenken. Und ich habe gefunden, nein, ich mache vieles schon recht gut. Also vor 10 Jahren ist das noch viel schwieriger gewesen. Ich bin auf einem guten Weg. Arbeit und Ruhezeit nicht schlecht. Ich arbeite Teilzeit so an einem Timeout-Angebot von der Volksschule Basel-Stadt. Da können Kinder ein paar Wochen, ein paar Monate zu uns in die Schule kommen, wenn es in der Schule ganz, ganz schwierig wird. Wenn es Krisen auf irgendeine Art und Weise gibt. Meistens sehr heftige Krisen. Und wir versuchen mit möglichst allen Leuten, die in diesem System beteiligt sind, zusammenzuarbeiten. Wir versuchen, Lösungen zu finden, zu erarbeiten. Vielleicht beim und mit dem Kind selber, vielleicht in der Klasse, vielleicht in der Schule, vielleicht in den Familien, je nachdem. Und es ist eine sehr intensive Arbeit. Mit einem oft ganz, ganz, ganz grossen Leidensdruck bei den Beteiligten selber. Weil es geht immer um ganz viel. Es geht immer um die Zukunft von diesem Kind, um die Zukunft von Familien. Und es ist immer ein Zeitdruck da. Weil die Kinder, die sind nur eine kurze Zeit bei uns und es ist so viel Hoffnung da, dass doch endlich einmal eine Veränderung kommt. Und wir arbeiten eigentlich immer mit dem Gefühl, dass wir doch noch so viel mehr könnten, so viel mehr müssten, so viel mehr möchten und so viel mehr sollten machen. Und zu all dem anderen ist es eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Ich habe wirklich das Privileg, dass ich sehr gerne arbeite. Aber es ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für mich zum Abschalten. Es ist eine Herausforderung für mich, so Arbeits- und Ruhezeit voneinander zu trennen. Und viele von meinen Arbeitskollegen, weiss ich, die arbeiten regelmässig am Abend weiter, schreiben in sie noch Berichte und überlegen da und machen dort noch etwas. Sie arbeiten an ihrem freien Tag, sie arbeiten am Wochenende. Und ich kann wirklich sagen, ich arbeite eigentlich praktisch nie zuhause. Ich arbeite in der Schule, wenn es dringend ist, dann gehe ich einfach ganz früh. Aber wenn ich zuhause bin, dann bin ich zuhause. Ich lese keine Arbeitsmails zuhause. Ich habe es mir so eingerichtet, dass die Arbeitsmails mir nicht auf meinen Computer kommen. Ich weiss nicht, wie man das genau sagt. Aber auf dem Account, das kommt nicht dort drauf, so von alleine. Sondern ich muss ganz aktiv mich auf die Schul-Web-Mail-Seite einloggen. Und dann muss ich ganz einen langen Benutzernamen eintöckeln. Und dann töckeln wieder falsche. Und dann muss ich noch mein Passwort noch mal eintöckeln. Dann weiss ich es wieder nicht mehr. Das ist so mühsam. Ich mache das nicht. Ich lese keine E-Mails, ich habe keine E-Mails, die auf mein Nattel kommen. Ich habe sogar meistens mein Nattel lautlos. Also merke ich nicht einmal, dass mir jemand ein SMS geschrieben hat. Dann schaue ich wieder mal drauf und denke, so viele. Die Beteiligten, Aber von der Schule komme ich eigentlich wirklich nie, komme ich nie ein SMS über, weil die Beteiligten, denen gebe ich schon gar nicht meine Natennummer. Also, das schaue ich wirklich ganz gut. Und ich bin auch am Lernen so immer wieder so die Verantwortung, die ich innerlich spüre, das auch Gott abgeben. Es ist so überliefert, dass der Martin Luther immer wieder nicht hat können abschalten von seiner Kirchenarbeit. Und es wird gesagt, dass er so oft am Abend am Fenster war und mit Gott geredet hat. Und dass er gesagt hat, los, Herr, wie ist jetzt das? Ist das jetzt meine Kirche oder ist das jetzt deine Kirche? Ah, deine Kirche. Also gut, gute Nacht. Und das bin ich immer wieder am Lernen. Schau Gott, wer hat die Kinderschaft? Ah, das bist du. Okay. Ah, also, ich mache jetzt Feierabend. Mehr kann ich nicht machen. Jesus, du musst schauen. Arbeitszeit und Ruhezeit bin ich sicher noch Potenzial da, aber ich habe das Gefühl, da bin ich auf einem guten Weg. Aber ich habe ja noch eine andere Arbeit. Ich arbeite Teilzeit an der Schule, aber ich habe auch noch meine Familienarbeit, meine Haushaltsarbeit. Und beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass ich so eine Tendenz in mir drinnen habe, mir meine eigenen Ruhezeiten zu sabotieren. Mir ist aufgefallen, und es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Für mich ist es so in der Badwanne liegen. In ganz, ganz, ganz heissem Wasser. Und wenn ich sage ganz heisses Wasser, dann meine ich das auch so. Also ich fülle zuerst die Badwanne so halb auf, dann ist es erst einmal warm, dann liege ich rein und dann wird so richtig immer mehr heiss gestellt. Damit es so richtig heiss wird. Und so heiss könnte ich eben nicht direkt einsteigen, darum muss ich den Trick anwenden mit dem Halbfüllen. Und wenn ich dann so in dieser Badwanne liege, und ich bin ja eben nicht so furchtbar gross, aber es ist super, weißt du, da hat alles Platz drinnen, alles. Da schaut kein Fuss raus, da schaut kein Knie raus, da schaut gar nichts raus, nur zwischendurch den Kopf, wenn es wieder mal muss sein, zum Schnaufen. Und sonst liege ich in dieser Badwanne und ich geniesse das so. Und das ist für mich so erholsam. Und so einmal pro Woche Kind schlafen, ich Badwanne, super. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass wenn ich in dieser Badwanne liege, dann habe ich so eine andere Perspektive. Dann liege ich so da und pure Erholung und alles ist super. Plötzlich sehe ich Kalk. Da drunter, unter dem Wasser, da ist Kalk. Kalk, Kalk. Und dann fängt es an, Kalk. Kalk böse. Kalk schlecht. Kalk muss weg. Aber das Schlimme ist, ich denke es nicht nur. Beim Wasser rauslassen, noch beim Haarshampoo abduschen, nehme ich dann einen Schwamm, der inzwischen ganz per Zufall, gerade griffbereit liegt, nehme ich den Schwamm, ich muss weg, und dann bin ich da, noch weiter runter, Staub, Staub hat es da auch, und dann sehe ich da so die Badzimmer, wie nennt man den, Heizungsrohr, dann die Staub dazwischen, und dann muss ich so rauslehnen, weißt du, und in dem Moment ist die ganze Erholung weg. Wie? Dann gehe ich aus dem Badzimmer raus und dann sehe ich da Chaos und dann... Und alles, was ich mir vorher erarbeitet habe, ist wieder weg. Ich sabotiere mir meine eigene Ruhezeit. Und es ist nur so ein kleines Beispiel, aber es ist so ein saudoofes Muster, das ich habe. Und ich habe viele von diesen Mustern. Und ich schaue um mich herum und ich merke, wie schnell wir unsere Ruhezeiten eigenhändig kaputt machen, zerstören, verhunzen, sabotieren. Die einen machen es mit dem Nattel, die anderen machen es mit dem E-Mail, mit Facebook, mit dem nicht können abschalten, mit immer noch ein bisschen etwas machen. Ich weiss nicht, wie du es machst. Aber ich muss mir manchmal ganz gute Strategien überlegen, dass ich Arbeit von Ruhezeit, Familienarbeit, Haushaltsarbeit von Ruhezeit trennen kann. Ich kann dir ein paar von meinen Strategien erzählen, die mir nützen. Meine neueste Strategie ist, ich habe keinen Schwamm griffbereit im Badezimmer. Das bin ich jetzt am Üben. Mein Handy ist meistens lautlos, das habe ich gesagt, da höre ich kein Bling. Und wenn ich kein Bling höre, dann beschäftigt es mich auch nicht. Mein Mann hat eine Strategie, dass er zum Beispiel zwei Nattels hat. Er hat so sein normales Nattel und dann hat er noch so ein Prepaid-Nattel. Und das heisst das andere Nattel. Und von dem anderen Nattel weiss nur ich die Nummer. Und manchmal komme ich so ein SMS über und dann heisst nur anderes Nattel. Und dann weiss ich, Mann hat auf innere Ruhezeit geschaltet. Nur im äußersten Notfall rufe ich dort an. Und das mache ich auch. Ich habe keine Arbeitsmails auf meinem Account, das habe ich erzählt. Und ich nehme praktisch nie Arbeit heim. Ich mache möglichst alles in der Schule. Das hilft mir. Und die Mitarbeiter im ICF Office, die haben ja so einen Beruf, wo sich Freizeit und Arbeit sehr schnell vermischen kann. Wo es vielleicht auch sehr schwierig ist, das voneinander zu trennen. Und der Raffi hat ein bisschen rumgelassen und er hat so ein paar Ideen gesammelt und zusammengefasst, wie die ICF Mitarbeiter versuchen, ihre Arbeit von der Ruhezeit zu trennen. Sich Freiheit nehmen, gewisse Mails eben nicht zu beantworten. Ein arbeitsfreier Tag pro Woche ohne Mails und ohne Computer. Flugmodus einschalten oder schlicht und einfach ein bisschen Sport machen. Kein Smartphone im Schlafzimmer. Es sind nur so ein paar kleine Ideen. Und schau, ich weiss nicht, was du für Strategien brauchst, die dir helfen können, dass du Arbeit von Ruhezeit trennen kannst. Ein Gedanke, der mir bei der Vorbereitung sehr wichtig geworden ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, so ein bisschen. Schauen wir nochmal den Schöpfungsbericht an. An gewissen Tagen, da hat Gott ziemlich viel gemacht. Zum Beispiel der Tag 5, der Tag 6. Mit all diesen Tieren, mit all diesen kleinen und diesen grossen, mit diesen gefährlichen und weniger gefährlichen. Die riesen viele Tiere im Meer und im Himmel und unter der Erde und auf der Erde. Da hat Gott richtig viel zu tun gehabt. Und dann hat er noch den Adam müssen machen und Eva. Oder der Tag 3, mit all diesen Pflanzen. Auch da, das war ein richtig voller Tag gewesen. Aber an manchen Tagen, da hat Gott nicht sehr viel reingepackt. Tag 2 haben wir aufgeschrieben, Gewölbe machen, das Wasser von unten auf der Erde, vom Wasser oben an der Erde trennen. Alles. Oder eben der berühmte Tag 1, der beeindruckt mich sehr. Licht machen, Licht vom Dunkeln trennen, gute Namen finden. Fertig. Das ist alles. Und mein Leben, das ist manchmal so vollpackt. Jede kleinste Ritze mit freier Zeit, die sich auftut, die wird gerade sofort vollpackt. Und ich lebe auch in einer sehr intensiven Zeit, das ist so. Wir haben 2 Kinder, 6 und 8. Wir arbeiten beide Teilzeit. Und ich habe es gesagt, ich arbeite sehr gern. Mein Mann und ich, wir schauen beide Teilzeit für unsere Kinder. Das heisst, wir müssen auch sehr viel koordinieren und organisieren. Und dann sind wir am Waschen, kochen, aufräumen. Ich habe nicht gewusst, dass man so viel aufräumen kann, aber wir sind immer am Aufräumen. Und unsere Lebenskonstellationen, die bringen ganz viel mit sich. Und ich habe das Gefühl, die Arbeit an unseren Arbeitsstellen, die Arbeit bei uns zu Hause, die ist manchmal fast unendlich. Aber dann möchten wir auch noch so engagiert sein in der Kirche. Wir hätten sehr gerne Zeit für uns als Paar, für uns als Familie. Wir hätten gerne Zeit für uns alleine. Wir würden sehr gerne etwas für unseren körperlichen Zustand machen, dass wir nicht komplett verkehren. Ich hätte gerne noch irgendwie ein bisschen schönes Zuhause, aber das braucht eben auch so Zeit. Und es gibt so viele Ansprüche von aussen, aber es gibt auch sehr viele Ansprüche von innen. Und ich kann furchtbar effizient, aber auch furchtbar ruhelos sein. Und ich muss immer wieder lernen, ja, ich könnte noch viel mehr in meinen Tag reinpacken. Aber es tut nicht gut. Es tut mir nicht gut, es tut meinen Beziehungen nicht gut, es tut meiner Beziehung mit Gott nicht gut. Und es tut auch meiner Arbeit nicht gut. Es gibt Tage, die kann ich voller packen, aber es muss die Tage geben, auch während der Woche, wo so bildlich gesehen 3 Sachen langen. Licht machen, Licht vom Dunkeln trennen, guten Namen geben. Und es muss lange, dass ich weiss, morgen mache ich weiter. Morgen ist auch ein Tag. Dann ist halt nicht überall aufgeräumt. Dann ist halt nicht pünktli. Bei diesen Pünktli kannst du einfüllen, mit was du dir den Tag voll füllst. Und apropos so Feierabend und Freizeit. Ich habe bis jetzt sehr bewusst meistens von Ruhezeit und nicht von Freizeit geredet. Weil Freizeit, die kann man sich sehr gut auch sehr, sehr vollpacken. Es gibt Leute, bei denen ist die Freizeit bedeutend strenger als ihre Arbeit. Es gibt Leute, die gehen arbeiten und erholen sich dort von ihrer Freizeit. Und wenn ich manchmal so umeinander schaue und sehe, was sich Leute alles in ihre Freizeit reinpacken, dann habe ich mich schon gefragt, gibt es echt so etwas wie ein Freizeit-Burnout? Ich weiss es nicht. Der John Orberg hat in einem Buch sehr schön geschrieben, wie wir heute sehr oft an der Hektik-Krankheit leiden. Und er beschreibt einige Symptome, mit denen man Diagnosen stellen könnte. Ich habe die noch ein bisschen ergänzt. Es könnte sein, dass du oder ich an der Hektikkrankheit leidest, wenn wir Alltagspflichten immer schneller erledigen. Weil du Angst hast, dass der Tag zu wenig Stunden hat, um das zu erledigen, was du erledigen musst. Darum lesen wir schneller, darum reden wir schneller, darum nicken wir schneller, damit unser Gegenüber eben auch ein bisschen schneller schwätzt. Wir werden nervös, wenn wir irgendwo warten müssen, wenn wir zum Beispiel auf zwei Spuren auf eine Ampel dazukommen und auf jeder Spur steht so ein Auto, dann schätzen wir anhalt vom Modell, Baujahr und dem Zustand vom Auto und im besten Fall noch so anhand vom Hinterkopf vom Fahrer schätzen wir ab, welches Auto echt schneller losfährt und dementsprechend spuren wir ein. Du spürst vielleicht so ein bisschen, um was es geht. Alltagspflichten immer schneller erledigen. Ein Symptom ist, wenn wir Meister im Multitasking sind und alles und doch nicht richtig machen. Oder wenn wir an Oberflächlichkeit leiden. Weil Tiefe entwickelt sich immer langsam. Ein Symptom ist, wenn wir immer mehr unfähig sind, Liebe auszudrücken. Weil Liebe und Hektik, die sind grundsätzlich nicht vereinbar. Liebe, die braucht immer Zeit. Und Zeit ist etwas, was wir als hektische Menschen einfach nicht haben. Oder, das hat mich sehr angesprochen, wenn wir absurde Wettkämpfe einführen. Zum Beispiel, wer von euch Kindern kann am schnellsten gemütlich und entspannt baden? Oder wer von euch Kindern kann in einer Minute, zwei Minuten lang Zähne putzen? Wir sind nicht rausgekommen. Mati, machen wir später. Ist gut. Also, oder wenn dir die Fähigkeit zum Staunen und für Dankbarkeit abhanden gekommen ist. Oder immer mehr abhanden kommt. Wenn du immer mehr selbstzerstörerische Massnahmen ergreifst, um deine Erschöpfung zu betäuben, zu hohen Alkohol, zu hohen Fernsehen, zu hohen Game, ich weiss nicht was, Konsum. Wenn du schlicht und einfach keine Zeit mehr zum richtigen Essen hast. Die Hektikkrankheit ist interessanterweise nicht nur ein Phänomen von unserer Zeit. Es gibt die Stelle im Markus. Die Jünger sind unterwegs im Namen von Jesus und sie erzählen Jesus, was sie alles erlebt haben. Was sie alles auf ihrer Reise gemacht haben. Was sie den Menschen verkündet haben. Und was sie erlebt haben. Und Jesus sagt, nicht zu ihnen, hey, wow, das ist so gut und jetzt nutzt gerade den Flow und geht gerade weiter und macht gerade weiter. Sondern Jesus, seine Reaktion ist, geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz. In Markus 6 heißt, geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz, sagte Jesus zu ihnen. Ihr habt Ruhe nötig. Es waren nämlich so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. In einer anderen Übersetzung heißt, es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Jesus sagt, du hast Ruhe nötig. Gang an einen einsamen, stillen Platz. Und Jesus sagt, look, es gibt eine Medizin für die Hektikkrankheit. Das ist die Ruhe. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, herauszufinden, wie wir unsere Freizeit, wie wir unseren Feierabend, wie wir unseren Ruhetag, wie wir unsere Wochenende füllen können, damit wir immer wieder zur Ruhe kommen. Und die Frage ist also nicht nur, wie trenne ich Arbeit von Ruhezeit, sondern die Frage ist auch, wie fülle ich die Freizeit, wie fülle ich meine freien Tage, damit ich zur Ruhe komme. Jesus sagt den Jüngern, komm, suche den ruhigen, komm, suche den stillen, komm, suche den einsamen Platz. Was sind deine einsamen, was sind deine ruhigen, was sind deine stillen Plätze? Ich weiss es nicht. Ist es ein Buch lesen? Ist es im Wald spazieren, beten, joggen, Musik machen? Ist es Musik hören, Worship machen, mit Gott reden, ein Spiel mit anderen spielen, Kaffee trinken und schauen, wie sich Blätter im Wind bewegen oder hören, wie der Regen runtertropft? Malen, etwas werkeln, etwas machen, das keinen besonderen Zweck erfüllt, aber darum eben gerade so sinnvoll ist. Ist es mit Freunden essen, tanzen, boxen oder eben doch töpfern? Ich weiss es nicht. Und was für dich vielleicht erholsam ist, ist für jemand anders ein totaler Stress. Du musst herausfinden, was dich in die Ruhe bringt. Damit du teilhaben kannst an der Ruhe Gottes. Und beim Vorbereiten habe ich gemerkt, dass es ja nicht nur so die Symptome der Hektikkrankheit gibt, sondern dass es auch Anzeichen gibt, dass du und ich aus der Ruhe herausleben. Dass es Anzeichen gibt, wo ich merke, ja, es geht mir gut. Und für mich persönlich, das ist vielleicht ganz anders, aber für mich persönlich sind so ein paar Anzeichen, dass ich Zeit und die innere Ruhe habe, um stehen zu bleiben, wenn ich jemanden antreffe, den ich kenne, und dass ich es richtig geniessen kann, wenn ich mit dieser Person schwätzen kann und nicht immer denke, oh, ich sollte noch, ich sollte noch. Ich geniesse es einfach. Oder dass unvorhergesehene Sachen mich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Oder dass ich Zeit habe, mich zu unterbrechen lassen. Dass ich staunen kann. Dass ich reden kann. Dass ich helfen kann. Dass ich geniessen kann. Dass ich lachen kann mit jemandem. Dass ich aber auch brüllen kann mit jemandem. Und dass ich einfach Zeit habe, um nichts zu machen. Und schau, Zeit haben, um nichts zu tun. Bei der Vorbereitung bin ich so über das Bild gestolpert. Und mich hat das beeindruckt. Weil die Zeit haben, um nichts zu tun, das ist nicht faul sein. Es ist interessant. Die Juden sind in der antiken Welt als Faulenzer verschrien gewesen. Weil alle Völker um sie herum, die haben das nicht gekannt. Ein Ruhetag, der komplett arbeitsfrei ist. Und die Juden haben das gehabt. Und alle haben gesagt, das ist faul. Und Gott sagt, nein, das ist gesund. In diesen Tagen, wo wir arbeiten, in diesen Tagen, wo wir, in diesen Zeiten, wo wir arbeiten, da arbeiten wir und geben uns das Beste. Aber wenn wir Zeiten von der Ruhe haben, dann sind wir hochmotiviert, die auch als Ruhezeiten zu brauchen. Damit wir einen gesunden Lebensrhythmus haben können. Damit wir lieben können. Damit wir in die Tiefe gehen können. Damit wir Ruhe haben, um anderen Menschen zu begegnen. Damit wir Ruhe haben, mit anderen zusammen zu sein, sie zu lieben und uns selber zu lieben. Jesus, und du siehst, an welchem Punkt wir stehen. Du siehst, ob wir ein Leben haben, wo wir Arbeit von Ruhezeiten trennen können. Oder wo wir ein Leben haben, wo irgendwie einfach alles irgendwie so zusammenkommt und wir nicht recht wissen, wo fangen wir an zu arbeiten und wo hören wir auf zu arbeiten. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, Arbeit von Ruhezeit zu trennen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du ganz persönlich jedem begegnest und ihm zeigst, wie er, wie sie die Ruhezeiten kann auch nutzen kann. Damit wir wirklich in deine Ruhe reinkommen können. Damit wir gesunde Menschen sind. Menschen sind, die erfüllt sind mit deiner Liebe, erfüllt sind mit deiner Ruhe. Menschen, die bereit sind, um anderen Menschen auch zu begegnen. Amen.